Herzlich willkommen zum Podcast Crisis and Wonder, dem Podcast über Krisen und entscheidende Wendepunkte im Leben und was daraus entstanden ist. Mein Name ist Christine Enter, ich bin Coachin und Autorin und Expertin für innere Stärke. Ich habe die Idee für diesen Podcast schon vor ziemlich genau 4 Jahren gehabt. Das ist ganz schön lange her. Damals kam zu der Intuition, dass ich einen Podcast zu diesem Thema gern machen möchte, der Titel zu mir. Wie ein kosmischer Download war auf einmal da. 4 Jahre, könnte man sagen, das ist ziemlich viel Zeit für ein Vorhaben. Und wahrscheinlich stimmt es auch. Aber das ist halt einfach die Zeit, die ich gebraucht habe, um in diese Aufgabe hineinzuwachsen und auch zu erkunden, wie dieser Podcast genau sein möchte. Ich habe mich gewissermaßen in den Dienst dieser Idee gestellt. Von Anfang an hatte ich eine Art Zettelsammlung und dann später auch ein Google Doc, wo ich Ideen und Themen und Zitate gesammelt habe. Und später kamen da auch Namen dazu. Namen von Menschen, mit denen ich gerne sprechen möchte, die ich gerne zu diesem Podcast einladen würde. Der erste Name, der da stand, war Alexa von Heiden. Ich habe zu der Zeit, als ich dann den Namen aufgeschrieben habe, von Freunden das Endlich Ich-Abo zum Geburtstag beschenkt bekommen. Endlich Ich, das ist ein Abo für das Online-Magazin OM, in dem es sich um Lifestyle-Themen, Mode, Reisen, Sport, Liebe und Sex dreht. Also alles, was Frauen so bewegt und womit sie sich beschäftigen, wenn sie endlich bei sich sind. Bei Endlich Ich, da bin ich auf Alexa von Heiden gestoßen, die dort nicht nur eine richtig tolle Kolumne schreibt, sondern auch in einem Podcast mit Stefanie Luxart über das Leben spricht. Über Trauer, Krankheiten, übers Scheitern. Also sie sprechen auch über Erfolg und die lustigen Seiten des Lebens, das, was Leichtigkeit bringt und Sex. Aber egal welches Thema, es geht immer so entwaffnend und ehrlich über die Momente, die die beiden bewegen und auch entwaffnend ehrlich über traurige und peinliche Momente. Und obwohl ich Alexa nicht persönlich kannte, hatte ich das Gefühl einer tiefen Verbundenheit. Die Aufrichtigkeit, mit der sie über ihre Themen geschrieben und gesprochen hat, die hat mich unglaublich berührt und angezogen. Wenn ein Mensch so offen seinen Schmerz teilt, dann passiert etwas Wundervolles. Und in meiner Wahrnehmung vermittelt sie so etwas Tiefes und zugleich Zartes, das einen in den Bann zieht. Ja, und dann, nur wenige Jahre später, habe ich mir einen Ruck gegeben und habe sie angeschrieben. Und sie hat geantwortet. Ich wollte sie eigentlich unbedingt noch vor unserer Abreise nach Australien für ein Interview treffen. Das hat dann aber mit unseren Terminen nicht mehr hingehauen. Aber weil ich diesen Abflugtermin hatte, musste ich es dann machen, musste sie anschreiben, hab's gemacht, es hat geklappt. Jetzt gibt es dieses Gespräch und du kannst es anhören und ich freue mich unglaublich sehr. Was ich damit sagen will, manchmal brauchen die Dinge einfach ihre Zeit und dann kann es auch sehr schön sein, mit der Zeit zu gehen und auch Vertrauen zu haben, dass die Dinge zu einem kommen. Ja, und ob das mit dem in den Bann ziehen bei dir auch so ist, das wirklich so ist, davon kannst du dich jetzt überzeugen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele neue Erkenntnisse bei meinem Gespräch mit Alexa von Heiden. Ja, ich habe heute die Ehre, mit der wunderbaren Alexa von Heiden hier zu sein. Alexa ist Autorin, Bloggerin, Influencerin, Podcasterin und Unternehmerin. Sie hat mitgeschrieben am Buch Der Berliner Stil. Außerdem erschienen sind bisher unter anderem Hinter dem Blau, Meine Sonne, Mein Mond, Meine Sterne sowie im letzten Jahr Mond und Regen. Alexa schreibt regelmäßig auf ihrem Blog Alexa Peng und für OM über Mode, Lifestyle und gesunde Ernährung, aber genauso über persönliche Krisen, Selbstzweifel, Kinderwunsch und traumatische Erfahrungen. Im Oktober hat sie ihre Schmuckkollektion gelauncht und gründet gerade ihre eigene Marke. Denn, ich zitiere, es ist nie zu spät für irgendwas. Ganz genau. Herzlich willkommen, Alexa von Heiden.
Vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung und die Einladung. Freue mich sehr.
Ich freue mich ganz sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und dass wir hier zusammen sprechen können. Ich habe das im Intro schon erwähnt, dass ich vor 2 Jahren, als ich auf dich aufmerksam geworden bin über das Abo Endlich Ich, und wo du ja mit Stefanie Luxart auch monatlich sprichst über nicht nur die Erfolge, sondern auch über Selbstzweifel und
Krisen, traumatische Erfahrungen. Und ich fand, was mich so beeindruckt hat, war die Art und Weise, wie du diese Schmerzthemen auch so offenlegst, mit welcher Tiefe, fast schon Leichtigkeit und irgendwie auch immer so ein Humor, dir da aus meiner Perspektive nicht abhanden gekommen ist. Es war sehr beeindruckend für mich. Und ich habe mich, obwohl ich dich natürlich nicht kannte, sehr verbunden und irgendwie auch angezogen gefühlt. Und würde so gern mit dir ins Gespräch kommen, wie du das machst, also diese schmerzhaften Themen auch öffentlich loszulegen, zur Schau zu stellen. Und ja, zum Beispiel auch mit deinen Tattoos, also du veröffentlichst ja auch deine Tattoos, also die Kriegsbemalung deiner Krisen, die du zur Schau stellst und auf deinem Körper trägst, so sie da mitnimmst. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich würde gerne mit dir darüber ins Gespräch kommen, welche Krise dir besonders am Herzen liegt oder welche dich besonders geprägt hat und warum du deswegen auch gesagt hast, die gehört so zu mir, dass ich sie auf mir trage.
Oh, das ist total schön, wie du das beschrieben hast. Ich fühle mich, bin gerade selber total gerührt. Und ja, wenn du so mich beschreibst, dann denke ich so, wow, die Frau klingt echt toll, die muss ich kennenlernen. Ich glaube, warum ich so bin, ja, ich glaube, weil das Leben hat mich so gemacht und mir hat aber auch immer jemand gefehlt, der so offen ist wie ich. Also ich habe das in meiner Kindheit eben nicht erlebt, dass Leute über Krisen gesprochen haben oder über ihre Gefühle und gleichzeitig aber auch, was du gesagt hast, eine Lebenslust transportiert haben. Also es war immer nur sehr, sehr traurig und ohne Perspektive. Und ich wollte auch mit der Veröffentlichung meiner Bücher immer bewirken, dass man ein Thema anspricht und man einen Ansprechpartner hat, aber auch immer Zuversicht schöpfen kann. Das ist mir bei meiner Arbeit und dem, was ich veröffentliche, immer ganz wichtig, dass ich irgendwie auch immer wieder zum Positiven komme. Und dass ich so viele Krisen erlebt habe, bedeutet ja nicht, dass ich ein per se unglücklicher Mensch bin. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja so die These entwickelt, dass diese Krisen mich stark gemacht haben und zu dem Menschen, der ich heute bin. Und darauf bin ich auch stolz und deshalb erzähle ich meine Geschichte auch echt gerne.
Für die Menschen, die jetzt deine Bücher vielleicht noch nicht gelesen haben oder auch den Blog nicht kennen oder auch die Fotos von den Tattoos nicht, magst du, ohne jetzt alles, weil ich finde schon, für ein einzelnes Leben ist das jetzt schon ziemlich viel, was
viel.
Du erlebt hast.
Ja.
Magst du vielleicht so 2, 3 Sachen aus deinem Leben jetzt teilen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal genau, es ist für ein Leben ziemlich viel, aber ich glaube mittlerweile auch, dass jeder so eine Geschichte hat wie ich. Also das finde ich auch mal, merke ich bei meiner Offenheit, ich kriege auch immer ganz viel zurück. Ne? Ich erzähle meine Geschichte und die anderen Menschen dann sind dann auch bereit, sich zu öffnen. Also ich glaube, die prägendste Krise war der Verlust meines Vaters. Da war ich 5 Jahre alt. Der hatte manische Depressionen, hat sich das Leben genommen. Das ist einer der großen Punkte in meinem Leben, die ich abzuarbeiten hatte. Daraus habe ich auch das Buch Hinter dem Blau geschrieben. Das war mein Debüt auf dem Buchmarkt. Damals habe ich gedacht, ich finde nie wieder einen Job, weil ich eben diese Geschichte erzählt habe. Es war für mich lange ein Stigma, Kind eines psychisch Kranken zu sein und überhaupt auch über einen Suizid in der Familie zu sprechen. Meine zweite Krise war dann mit Mitte 30, wo eigentlich alle Frauen den Mann ihres Lebens gefunden haben, die Karriere vermeintlich super läuft und man dann über Kinderplanung anfängt. Damals habe ich mich von meinem ersten Mann getrennt und habe mit 35 nochmal neu angefangen, wirklich bei null. Und das dritte war dann kurze Zeit später mein Kinderwunsch. Also ich wollte dann auch eine Familie haben, das hat nicht geklappt. Und dann bin ich gleich ins nächste Tabu, nämlich Kinderlosigkeit und Kinderwunschbehandlung in Deutschland. Darüber habe ich dann auch in meinem letzten Buch, also meinem aktuellen Buch Mond und Regen geschrieben. Genau, und diese drei Krisen in meinem Leben habe ich als Tattoos auf meinem Körper verewigt, vor allen Dingen in relativ kurzer Zeit. Also ich habe so richtig mit dem Tätowieren erst vor 1,5 Jahren angefangen, als mir auch so nach Corona bewusst wurde, was diese Krisen eben mich, wie die mich auch als Mensch haben reifen lassen und mit welcher Stärke ich dann auch in so eine Pandemie gegangen bin. Ja, und mein Rücken ist sozusagen meinem Vater gewidmet. Da sind ganz viele Motive auch aus Hinter dem Blau, unter anderem eine Wolke, weil mein Vater eben im Himmel ist. Genau, eine Welle, weil seine Asche im Meer ist. Genau, auf meinem Bein habe ich Sonne, Mond und Regen, so als Erinnerung an diese Krise als Frau mit 35, dass ich aber auch es unbedingt auf dem Bein haben wollte, weil ich das so symbolisch haben wollte, den nächsten Schritt in die Zukunft. Das begleitet mich immer. Und auf meiner Rippe habe ich den Anfangsbuchstaben meiner Tochter, genau, die ich dann mit 39 nach einer langen Kinderwunschbehandlung bekommen habe und sehr glücklich darüber bin, dass ich Mama geworden bin. Genau. Habe ich es gut erklärt? Ein bisschen,
ich glaube, du hast gut erklärt, und was ja auch tröstend ist bei den Krisen, wenn man da zurückblicken kann und wenn man daraus Sinn schöpfen kann, darum geht es ja eigentlich auch. Also wenn es irgendwie, ich sag mal, positiv, ich mag das nicht so zu werten, weil letzten Endes sind das ja auch nur Prägungen im Mindset, die uns sagen, das ist schlecht und das ist gut, wie du es gesagt hast. Also so ein Stigma von Kinderwunsch, Kinderlosigkeit oder dass jemand in der Familie, der sich das Leben genommen hat, das ist ja gesellschaftlich, sozial, kulturell geprägt, dass das negativ bewertet wird. Und gerade du hast es beschrieben, für dich als Kind, das hat ja ganz viel gemacht, weil du konntest es noch nicht einordnen. Du konntest als Kind auch nicht, wahrscheinlich nicht, den Zugang dazu finden und das zu verarbeiten, weil halt gleich dieses gesellschaftliche Stigma so kam. Was ich mich frage, du hast es erwähnt mit der Zuversicht, ne? Also dass es eben keine positiven Erzählungen über diese Krisen oder sind ja Wendepunkte auch für euch als Familie. Ja. Ne? Was ja einfach ein Wendepunkt. Wie macht ihr als Familie weiter? Wie hat deine Mama das geschafft, euch so zu tragen?
Ja.
Und dich und deine Schwester zu so tollen, starken Frauen werden zu lassen, ohne den Mann. Und nicht, dass es einen Vater braucht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Konstellationen. Aber dieses, woher hast du diese Zuversicht genommen? Ist die schon immer da gewesen? Es ist schwierig, sich zu erinnern als Fünfjährige. Aber würdest du sagen, du warst schon immer eher so ein positiver Mensch, der sich an Leichtigkeit orientiert hat, oder ist das aus der Krise gekommen und wie jetzt gerade für Leute, denen das vielleicht schwerfällt, schon allein über so persönliche Rückschläge da mit Humor draufzuschauen und so liebevoll draufzuschauen und nicht sich halt komplett fertig zu machen, wenn was Schlechtes passiert ist.
Ja.
Wie würdest du sagen, was sind so die was du empfehlen kannst oder was so für dich augenöffnend war?
Also ich glaube, ich habe mit meiner Mutter per se auch sehr viel Glück gehabt. Meine Mutter ist eine sehr lebensbejahende, taffe Frau, selbstständig. Also sie arbeitet selbstständig und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, das, was ich früh gelernt habe, was sich erstmal hart anhört. Aber letztendlich geht es immer wieder darum, es geht um einen selber. Man muss das in sich selber finden, diese Energie und auch diese Stärke. Das kann von außen begünstigt werden, ne, durch ein gesundes Leben oder Sport oder Aktivität, Austausch mit anderen. Aber letztendlich ist das eine Aufgabe, die jeder selber bewältigen muss. Und das habe ich, glaube ich, als Kind ganz früh gelernt. Ich muss mich darum kümmern, dass es mir gut geht. Und das hat diese Krise und der Verlust des Vaters auf jeden Fall bewirkt, dass ich gemerkt habe, ich kann mein Glück nicht von anderen abhängig machen. Ne? Ich muss alles dafür tun, nur ich kann alles dafür tun, dass es mir gut geht. Ja, natürlich hängt es auch manchmal von anderen Menschen ab. Man lebt ja nicht als Einsiedler Krebs allein in der Muschel. Ne? Aber ich glaube, das war so die wichtigste Lektion. Das klingt auch so ein bisschen nach Einzelkämpfer, bin ich auch. Also in Beziehungen war es mit mir auch immer nicht unkompliziert, ne? Weil ich dann auch erstmal wieder aus diesem Einzelkämpfer-Modus erstmal wieder rauskomme. Aber letztendlich weiß ich kann für mich diesen Weg gehen. Ich bin stark genug, alleine diesen Weg zu gehen. Und ich habe natürlich meine Schwester und meine Mutter, aber diese Zuversicht kommt aus mir ganz allein heraus. Das finde ich, kann man sich auch nicht anlesen. Und das ist dann so ein bisschen, ja, School of Life, ne? Also, ja, ich glaube, es ist eine Mischung, glaube ich, eine Grundvoraussetzung von einer sehr herzlichen und liebevollen Mutter und dann aber dieses, diese frühkindheitliche Prägung, ich muss mich um mich selber kümmern und zwar im besten Sinne.
Ja, wunderschön, diese innere Stärke. Ich hatte als Thema für wen möchte ich für den Podcast einladen, worüber möchte ich sprechen, hatte ich so zu dir gedacht, Lebenstrauma und innere Stärke, weil ich finde, du strahlst das so aus, diese innere Stärke. Und was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass du so über Schönheit und Mode und Reisen und Genuss, Lebensgenuss schreiben kannst und das auch für mich total glaubhaft darstellst und genauso glaubhaft auch Krisen repräsentierst, persönliche Schmerzpunkte, also dass sich das nicht ausschließt und dass beides da sein darf. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass das Leben manchmal richtig, richtig kacke ist und dann auch wieder so atemberaubend schön. Und auch da, wir wollen da ja gerne Sinn rausmachen, aber das ist ja nur das, was wir uns erzählen, ne? Weil es im Universum ist einfach alles. Also es gibt kein Gut und Schlecht, es ist einfach, aber unsere Bewertung macht das halt so. Und gleichzeitig ist es ja aber so, weil es gibt Erfahrungen, die einfach auch schmerzhaft sind, wie eben Verlust oder der Wunsch nach etwas, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder ein Kind oder was auch immer. Und wenn das nicht da ist, dann ist das einfach diese Abwesenheit davon schmerzhaft.
Ja.
Würdest du sagen, dass du ein spiritueller Mensch bist oder dass so spirituelle Praktiken dir geholfen haben, in gewisser Weise an den Krisen zu wachsen? Hat das eine Rolle gespielt für dich?
Vielleicht unterbewusst. Also vielleicht bin ich spirituell, ohne es zu wissen. Also ich glaube, gerade was du auch beschrieben hast, dass ich lange auch mal dachte, dieses Gut und Schlecht schließt sich aus. Also als ich zum Beispiel mein erstes Buch auf den Markt gebracht habe und gedacht habe, ich finde nie wieder einen Job, weil das irgendwie mein Image schadet. Und dann habe ich aber verstanden, genau diese Gegensätze sind das, was mich ausmacht, was mich besonders macht, was mich auch einzigartig macht, das, wonach immer alle suchen, ne? Was ist so meine Einzigartigkeit, was ist das Besondere an mir? Und dass ich verstanden habe, letztendlich ist das ja so ein bisschen wie Yin und Yang, also wenn ich irgendwie so spirituell oder irgendwie so denken würde, dann ist das immer dieses Symbol, dass in mir das Gute ist und in jedem Schlechten auch was Gutes. Und ich glaube, ich werde auch mit zunehmendem Alter offener für Spiritualität. Ich habe das früher vielleicht abgetan, so als ein bisschen Hokuspokus oder etwas, ne, was in meinem Leben nicht so viel, so eine große Rolle spielt, weil ich irgendwie jetzt auch außer zu Horoskopen in Frauenzeitschriften, das war für mich Spiritualität. Aber ich mache inzwischen auch jeden Tag Yoga und merke auf jeden Fall, dass irgendwas in mir ist, was größer ist noch als das, was ich kenne. Oder also ich merke, ich gucke mir so ein bisschen mich dann von oben an und merke, ja, ich bin der Mensch, der ich bin und wie ich funktioniere, da wirkt noch was anderes mit. Und das ist für mich auch ja so ein Teil meiner Selbstverortung. Also ich habe mich ganz doll auch durch Austausch mit anderen verortet, aber kann auch mittlerweile, und das war für mich früher die größte Übung in der Meditation, irgendwie auch einen neuen Zugang zu mir selber finden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Spiritualität ist. Du bist da eher die Expertin. Aber ich sehe schon mit so einem Blick auf mich mit 45 fest, dass ich, glaube ich, ein Mensch bin, ja, der vielleicht auch andere inspirieren kann durch die Erzählungen oder wie ich meine Geschichte erzähle. Und dass mich vielleicht dann diese Spiritualität auch so ein bisschen dahin pusht.
Das Schöne ist ja, dass es keine feste Antwort darauf gibt. Also es ist ja kein Dogma. Es ist ja nicht die katholische Kirche oder so, die das festgeschrieben hat, sondern es ist eben für jeden eine andere Erfahrung. Und ich sehe schon da auch Parallelen im Erleben oder in diesem Gedanken auch über Bewusstsein, dass es da Parallelen gibt und trotzdem drückt sich es für den Einzelnen immer noch mal anders aus. Ich für mich finde nur auch, dass Spiritualität helfen kann, Krisen zu bewältigen, weil man eben mehr zur Ruhe kommt und in sich reinhört und sich sehr, also diese Selbsterkenntnis und dieses Beobachten von Gedanken. Also man kann sich so ein bisschen, wie du gesagt hast, von oben betrachten und eben ohne so eine Bewertung, also so ein Shift, ein Perspektivwechsel, kann man das auch anders wahrnehmen. Kann das sein, dass diese schmerzhafte Erfahrung mir helfen soll, für mich da ist und gut ist? Und das ist natürlich schwierig, das in dem Moment jemandem zu sagen, der gerade einen Verlust erlebt oder jemand in der Familie hat mit einer schwerwiegenden Krankheit oder im Kinderwunsch keinen Ausweg hat. Später aber, und so war es auch für mich, kann ich das schon sagen und sehen, dass das da war für mich, so um zu wachsen. Jetzt weiß ich nicht, für dich würdest du sagen, dass, also auch wenn die Frage eben provokativ sein könnte für einige, würdest du sagen, dass deine Krisen dir was geschenkt haben?
Ja, ich musste gerade nochmal, als du erzählt hast, auch so ein bisschen nachdenken über das, was ich davor gesagt habe. Und letztendlich geht es bei mir irgendwie um Energie. Also irgendwas passiert ja in einem, ne? Also auch in der Krise, es passiert ja. Es fühlt sich erst natürlich erstmal dunkel und traurig und furchtbar an. Ich glaube, das braucht auch seinen Raum. Aber irgendwann kommt auch, entsteht Luft und da kommt dann eine andere Form. Also die Energie wandelt sich. Und das habe ich immer wieder festgestellt. Also, dass es wirklich auch in einer Krise verschiedene Phasen gibt und irgendwann ist man an dem Punkt, wo sich die Energie verändert. Und das habe ich immer wieder festgestellt. Also, dass es irgendwann leichter wird und dass man dann darüber sprechen kann, wenn man vorher der Krise und dem Schmerzen Raum gegeben hat. Ich finde, das muss auch immer sein. Das versuchen ja viele irgendwie zu unterdrücken oder sagen, ich muss jetzt stark sein. Daran glaube ich zum Beispiel gar nicht. Und in dem Moment ist eine Krise ein Geschenk, wenn man das dann wirklich annimmt, die Krise auch erstmal als Krise anzunehmen. Also auch das Gefühl, nicht mehr weiter zu wissen, traurig zu sein, dem Raum zu geben. Und ich glaube, in dem Moment wächst man und nicht erst in dem Moment, wo man wieder eine Perspektive sieht, sondern man wächst genau in dem Moment, wo es fucking wehtut. Das ist eigentlich, das ist das größte Geschenk, denke ich, in dem Moment, weil dann passiert was in einem. Wow. Und das ist natürlich, muss man erstmal aushalten und annehmen wollen. Ne? Viele sagen, das kann ich jetzt nicht oder das will ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn man diesen Moment umarmt, dann ist es ein Geschenk.
Ja, wunderschön. Wunderschön. Da ist auch die Parallele zum Yoga, wo ja auch immer dann gesagt wird, okay, atmet in den Schmerz und bleibt da. Und dieses bewusste Wahrnehmen von dem, also natürlich nicht, um dann im Yoga jetzt irgendwie so sportlich durchzupushen, und so ist es ja in den Krisen auch, ne? Einfach dieses weiter atmen, weiter da sein und Demut, finde ich auch, zu spüren und zu merken, es geht hier nicht um Kontrolle. Also ich habe eigentlich, das finde ich sehr erschreckend, das ist eins meiner großen Lebensthemen, Vertrauen und Kontrolle. Und dieses, ja, ich habe es einfach nicht in meiner Kontrolle, was mit meinen Kindern ist, was mit meinen Liebsten ist, was auf der Welt passiert, ob ich tödlich erkranke, ob ich, was auch immer. Es ist nicht in meiner Kontrolle und das ist erschreckend. Aber das ist auch, ja, also
ich verstehe, was du meinst. Ja, der Gedanke ist schwer auszuhalten, das stimmt. Und letztendlich, aber die Zukunft ist ja erst noch, das kann keiner von uns voraussagen, ne? Und keiner weiß, was das Leben bringt. Aber weil du auch gerade den Vergleich mit dem Yoga gebracht hast und ich weiß noch, dass es so Übungen gab, wo ich dachte, warum zur Hölle mache ich das und zahle ja auch noch 18 Euro für die Stunde. Aber die Erfahrung, die man ja in dem Moment macht, ist, dass man das aushält, dass man Sachen aushält, von denen man nicht dachte, man überlebt sie, man kann sie aushalten oder man kann danach nochmal wieder lachen. Ne? Also, oder sogar, dass es das nächste Mal einfacher geht. Und das ist immer wieder auch diese Momente, in denen wir wirklich wachsen und in denen wir uns charakterlich, aber auch von der inneren Stärke verändern. Ne? Wir richten uns auf, wir machen uns gerade. Und ich glaube, da geht man auch mit einem anderen Selbstvertrauen in Situationen, wenn man sowas schon mal erlebt hat und dann rückblickend sagen kann, es war echt krass, aber ich habe es geschafft. Und ich glaube, man tut auch gut daran, innerlich irgendwie so 5% auf sowas eingestellt zu sein. Ne? Klar, jede Krise ist anders und trifft einen auch ungewohnt und von der anderen Seite. Aber dadurch, was ich immer bewirken möchte, indem ich über mich erzähle, dass ich den Leuten eine Anlaufstelle bin, ne? Dass wenn die mal eine Krise haben, sich vielleicht an mich erinnern und denken, ach, die Alexa hat doch mal über den Suizid ihres Vaters gesprochen oder wie das für sie mit Kinderwunsch war. Ich breche alle diese Tabus, damit sich vielleicht irgendwer in irgendeinem Moment daran erinnert, sich bei mir zu verorten. Wie war das bei ihr? Und ein Anlaufpunkt für jemanden zu sein und Orientierung zu sein. Und ich glaube, das ist dann in der Krise auch immer wieder nötig, darüber zu reden, wie war das für mich und was habe ich daraus, wie hab ich diese Krise gemeistert. Also gemeistert ist auch mal, finde ich, so ein Wort nach dem Motto, als wenn es irgendwie so eine Rechenaufgabe wäre oder ein Hausbau. Ne? Jede Krise wirkt ja auch noch lange nach, aber ich glaube, dass die Krisen uns alle früher oder später im Leben ereilen und der Austausch darüber ist das Allerwichtigste.
Ja, das finde ich wunderschön und das ist auch was, was ich mir so erhoffe von dem Podcast, dass so ein Miteinander schaffen und wie du es meintest, diese 5% so damit zu rechnen. Also, dass wir halt einfach nicht davon ausgehen, es wird immer alles gut oder so in meiner weil es ist ja nur in meiner Vorstellung, wie
Ja,
was gut
nichts
ist.
mehr.
Und dass wir halt offen damit umgehen, um zu sehen, was ist dann eigentlich möglich mit uns, mit unserem Miteinander, wenn wir offen und ehrlich teilen, was gerade Phase ist und was uns Schmerzen bereitet und nicht so da so drüber zu gehen, damit wir einfach auch wie so ein Netz bilden füreinander, für so einen offenen, wertschätzenden, mitfühlenden Umgang miteinander und auch das Denken oder die Glaubenssätze so zu schulen, wie das eben dazugehört und dass uns das weiterbringen kann und dass uns da also zusammen auch als Menschheit weiterbringen kann und jetzt nicht in dem Sinne von besser, höher, schneller, weiter, sondern einfach mehr Empathie. Wir haben im Vorgespräch gerade über die aktuelle politische Lage gesprochen und das kommt ja immer alles wieder, ne? Also wie wir empathisch mitfühlend miteinander, mit uns selbst und mit anderen umgehen können und uns halten können, weil das Leben ist so schon herausfordernd genug oft, dann müssen wir uns auch nicht gegenseitig noch das Leben schwer machen. Ich würde gerne noch mal kurz auf was kommen, was du, also zurückkommen, was du gesagt hast mit deinem ersten Buch, dass du dachtest, okay, dann meine Karriere ist jetzt, kann ich jetzt in den Nagel hängen, wenn die jetzt mich damit in Verbindung bringen, mit dem Suizid oder mit dem Scheitern. Vielleicht ist es auch so ein Scheiterngefühl als Familie oder ich in meiner Familie gescheitert. Dann bekomme ich keine Anfragen mehr. Du hast es ja trotzdem gemacht. Woher kommt das, diese Kraft und diese Zuversicht oder diese Energie, dass dann gerade deswegen zu machen.
Ja, ich glaube, damals war das gar nicht so einfach. Also damals habe ich lange mit mir gerungen und war auch echt bis vor der Veröffentlichung einen Tag vorher total unsicher. Und dann bin ich aber einfach gesprungen. Also dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht war es auch unterbewusst, dass ich gespürt habe, ich bin nun mal dieser Mensch und es ist diese Geschichte ist reif, erzählt zu werden. Und es ist auch, die Zeit ist reif, dass ich diese Krise öffentlich mache, weil letztendlich das Wort fällt jetzt auch in der heutigen Zeit so oft, ne? Authentizität. Also warum soll ich verstecken, wer ich bin? Warum soll ich das geheim halten? Das ist ein Teil von mir. Und das war auch ein riesengroßer Punkt in diesem Heilungsprozess, diese Geschichte als Teil von mir anzunehmen. Also indem ich halt nicht nur über diese Krise gesprochen habe, sondern auch gesagt habe, das hat was mit mir gemacht und das ist ganz, ganz großer Bestandteil meiner Persönlichkeit. Da können Leute ablehnend drauf reagieren, das verstehe ich auch, aber ich bin umso klarer in meinem Standpunkt und das war für mich so ein großes Learning. Also und das hat mich dann auch beflügelt und das hat ja auch ganz andere Leute auch beflügelt und ich habe so viel Feedback zu diesem Buch bekommen, wie noch nie in meinem Leben. Das hat mich anfangs natürlich auch überfordert, weil ich natürlich auch ganz viel von anderen Leuten erfahren habe. Aber ich habe diesen Moment begriffen, es war einfach an der Zeit, dass ich damit, so wie ein Coming Out, es war einfach an der Zeit, dass ich das erzähle. Und ich würde das immer wieder so machen. Deshalb war ich auch mit allen anderen Krisen immer. Ich bin einfach so impulsiv. Ich habe gedacht, ich erzähle es jetzt, es gehört zu mir und mal gucken, was passiert. Und ich glaube, jede Geschichte findet auch immer wieder ihren Empfänger, wenn der bereit dafür ist. Das ist dann vielleicht nicht heute, aber vielleicht morgen. Und ja, so war das, genau.
Du
Es war
hast.
eigentlich sehr, sehr ungeplant. Es war
Ja.
wirklich nicht irgendwie, dass da ein großer Masterplan hinter war, gar nicht.
Und eigentlich ja auch der Ausgangspunkt, wenn ich dich richtig verstanden habe, so zu dir zu stehen. Deines gehört zu mir. Ich möchte das nicht verleugnen, indem ich da nicht drüber spreche. Verleugne ich einen Teil von mir und es gehört zu mir und es
Ja, und
gehört.
das kam auch so ein bisschen zu mir. Also ich habe da erst in der Uni eine Arbeit drüber gemacht und habe gemerkt, wie die Reaktionen waren, dass ich auch festgestellt habe, ich kann viel mehr Nähe herstellen, wenn ich was über mich erzähle, als wenn ich schreibe auch gerne über Mode oder über Lippenstifte, aber der Impact meiner Arbeit, und das hat mich dann auch als Autorin einfach total motiviert, ich habe gesehen, was das gemacht hat auf der Gegenseite, ne? Und das war dann nicht der Impuls, ich möchte etwas nachkaufen, sondern ich möchte mit dir ins Gespräch kommen und ich möchte meine Geschichte erzählen. Und da habe ich auch so viel Sinn in meiner Arbeit plötzlich gesehen. Und ja.
Ja, schön. Wir werden ja nachher noch mal einen Blick werfen in dein Birth Chart, in dein Geburtshoroskop und
Ja.
es findet sich da auch wieder. Also wir sprechen da ja drüber, weil als ich das so mir angeschaut habe, dein Geburtshoroskop da, also es macht ja immer Sinn, das zu sehen und wie das dann zu den Menschen gehört. Aber so als ob es halt so einen Plan gibt. Irgendwie schon. Also wie du gesagt hast, die Themen kommen zu einem, ne? Und ich will jetzt
Ja.
nicht darüber reden, das ist vorherbestimmt und das Universum hat deine Krisen und deine traumatischen Erfahrungen für dich ausgesucht, damit du wachsen darfst. Das ist auch ziemlich verklärt. Aber ich finde schon, dass es eben dieser Weg nach innen und der ist ja da und den, wenn wir den finden, dann fühlt sich das auch richtig an, weil wir zu uns finden. Und wenn wir dann den Weg durchs Leben finden, so wie sie es eben für uns richtig anfühlt, dann fühlt sich das auch sinnhaft an. Also, und da braucht man danach gar nicht diskutieren oder war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht, also wieder mit diesen Bewertungen kommen, sondern dann ist es halt, es hat sich für dich richtig angefühlt, mit der Geschichte nach draußen zu gehen, ob das ein Wendepunkt jetzt war. Und deine Karriere wäre anders verlaufen, erfolgreicher oder weniger erfolgreich oder so, wenn du es nicht gemacht hättest, ist ja egal. Aber es war halt das, was für dich dran war, um die Erfahrung zu machen oder um mit den Menschen dann in Kontakt zu kommen, die halt einfach auf diesem Lebensweg jetzt weiter da sein sollen oder die bestimmte Erfahrung bringen oder einfach eine gute Zeit haben. Ich würde auch gerne noch mal wissen, wie du von dieser journalistischen Arbeit und den Weg, den du jetzt so gehst, auch Richtung Unternehmertum, wie du, weil wir ja eben auch gerade über Authentizität und über innere Stärke und dieses Springen gesprochen haben. Also würdest du sagen, dass es auch für dein Business wichtig war oder dir in irgendeiner Weise geholfen hat, jetzt eben so rauszugehen, nochmal mit so einem anderen Anteil von dir und auch sehr mutig, so als Unternehmerin tätig zu sein?
Ja, spannende Frage. Wie gesagt, es steht kein Masterplan dahinter. Ich habe mir jetzt nicht überlegt, ich bringe diese Bücher raus und zum Schluss irgendwie mache ich meine eigene Marmelade oder irgendwie sowas, die dann alle verkaufen, die dann alle kaufen. Also ich entwickle mich natürlich auch weiter, aber es fühlt sich jetzt schon irgendwie auch, also dass ich damals angefangen habe, meine Geschichten zu erzählen, muss man vielleicht auch mal so vor dem Hintergrund der Zeit sehen, ne? Wir haben früher uns, glaube ich, viel über Promis irgendwie informiert, wie war das in deren Leben. Und dann war einfach, kam dieser Wechsel, dass echte Menschen von sich erzählt haben. Und jetzt, glaube ich, auch gerade in dem digitalen Zeitalter, wo wir alle auf Instagram oder auf irgendwelchen Apps die ganze Zeit hängen und News ganz anders konsumieren als früher oder Geschichten ganz anders konsumieren als früher, sind Leute, mit denen man sich identifizieren kann, oder du hast es vorhin auch genannt, das Wort Vertrauen, dem man etwas glaubt, sind umso wichtiger. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass nicht nur die Leute, also hoffentlich irgendwas kaufen, was ich mal herstelle, sondern ich möchte natürlich auch mit den Inhalten was bewirken, die ich veröffentliche, ne? Also das kommt jetzt alles so zusammen. Und dass ich diesen Schritt als Unternehmerin mache, ist mir selber auch ein bisschen, finde ich selber spannend. Ich bin da total intuitiv. Irgendwie denke ich, dass vielleicht Produkte, die ich herstelle oder die von mir kommen, auch eine andere Glaubwürdigkeit haben als das, was ich bewerbe. Ich möchte mich natürlich auch so ein bisschen von Instagram unabhängig machen, von Kooperationspartnern unabhängig machen und einfach mehr mein Ding machen, wo ich weiß, das ist 100% Alexa und nicht so von fremdgesteuert zu sein. Also auch wieder dieses zurück zu mir zu kommen und die Sachen aus meiner Energie und mit meiner Motivation zu machen. Das wäre schon ganz gut, wenn das sich ausgeht. Und da habe ich auch richtig Lust drauf. Ich überlege mir natürlich auch, was, ich werde jetzt 46, was mache ich denn eigentlich, wenn ich 60 bin? Also was ist so die Perspektive, auf was habe ich Lust? Und jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich diese Bücher geschrieben habe, meine Geschichten erzählt habe. Ich habe über 20 Tattoos. Ich bin so bereit für den nächsten Schritt. Und ja, ich bin auch, freue mich da einfach drauf und habe Lust, was Neues zu machen. Das ist jetzt so ein bisschen der Impuls.
Ja, es geht zu spät, hast du ja gesagt. Ich
Ja,
glaube, ich meinte
genau.
auch so dieses Unternehmertum auch als Mindset und auch als Expansion von den eigenen Ideen.
Ja.
Von, wie hast du angefangen, als Journalistin für andere Texte zu schreiben? Wie sehr
Ja.
jetzt deine Ideen dahinter waren, das will ich jetzt gar nicht irgendwie beurteilen oder damit reinbringen. Aber ich meine so diesen Weg im Leben durch Krisen hindurch. Man lernt, man wächst, man fällt hin, man lernt wieder irgendwas und das
Ja.
geht so weiter. Und ja, und es gibt natürlich auch Unternehmer und Unternehmerinnen mit 20, die halt das alles noch nicht so durchgemacht haben. Aber so vom Ich bin ich und ich gehe nach draußen mit dem, was mir wichtig ist, mit meinen Werten, worauf ich Lust habe, woran ich glaube, wovon ich denke, dass es mehr geben sollte in der Welt, ob das jetzt Produkte sind oder Schönheit oder Texte oder Begegnung, was auch immer. Aber so, ich habe ein Business damit, ich produziere und bin kreativ tätig und ich konsumiere nicht nur, sondern ich bringe das in die Welt aus mir, meine Erfahrung, meine Geschichten, das, wovon ich eben mehr haben möchte in der Welt. Und genau, und da gibt es ja jetzt nicht so viele, die sich das trauen. Und das meinte ich, glaube ich, einfach so, diesen Weg dahin, unabhängig zu sein, kreativ zu sein, unabhängig zu sein und darauf zu vertrauen, an das, an was man selber glaubt oder an das, was du glaubst und du glaubst an dich, das merkt man. Und das finde ich unglaublich, also nochmal unglaublich beeindruckend.
Danke.
Ja, wie du
Ja, ich
da
glaube auch, was du
rausgehst.
gesagt. Ja, sorry. Nee, jetzt habe ich dich
Bin
unterbrochen.
fertig.
Nee, also auch was du meinst, es ist nie zu spät für irgendwas oder auch diese limitierenden Gedanken, die man entweder hat, welche Schublade, ne, wenn man jetzt auch sich überlegt, auch von außen betrachtet, als ist sie Autorin, Journalistin, Podcast, jetzt macht sie auch noch ein Unternehmen, was soll das alles? Ja, nee, es macht total Sinn, weil ich genau Bock drauf habe. Und wie du gesagt hast, es ist nie zu spät für irgendwas. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Frauen in meinem Alter, die, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, man kriegt Freiheiten zurück, dass man sich überlegt, okay, was ist denn hier eigentlich noch drin in dieser Wundertüte für mich? Und wenn unsere Lebenserwartung so ist, wie 80 oder 90 Jahre alt zu werden, dann möchte ich jetzt nochmal richtig auf die Sahne hauen und gucken, was ich alles ausprobieren kann. Also ich möchte mich selber einfach nicht nur beschränken, indem ich denke, ich kann, darf jetzt nur noch Bücher schreiben oder was soll ich nun mal werden? Ne? Alle suchen immer so nach ihrem Purpose und einer Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch dahingehend inspirierend ist, sich meine Geschichte wieder anzugucken und zu sehen, wie man sich dann so weiter durchfummelt. Ich habe keinen großen Plan und ich habe auch kein großes Erbe oder ich habe auch nicht irgendwie einen großen Unternehmer, der mich irgendwie supportet. Ich mache das alles selber aus mir heraus, weil ich das möchte und Lust darauf habe. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Das ist ganz oft meine Herangehensweise, auch so ein bisschen angstfreier in die Sachen zu starten. Also was habe ich denn zu verlieren? Ne? Also, was soll mir denn passieren? Das wäre auch ein, jetzt glaube ich, das ist so ein bisschen so die Metaebene, die ich da so habe. Einfach mal gucken, was das Leben noch so zu bieten hat.
Ja, das ist ein wunderschönes Motto eigentlich fürs Leben und auch im Kleinen, dieses zu merken, also nicht nur in großen Krisen zu merken, ich komme da durch und ich bin danach auch noch da, sondern auch mit diesen Komfortzonen immer. Traue ich mir das jetzt zu? Kann ich das jetzt wirklich machen? Darf ich das jetzt vielleicht schon oder noch nicht? Sondern einfach zu tun, weil was soll passieren? Und wenn ich, wie zum Beispiel dich, als ich dich angeschrieben habe, du bist, sage ich mir dann immer, sie ist auch nur ein Mensch. Was soll passieren? Und wenn wir im Miteinander das eben so offener aufeinander zugehen und auch selber uns das zu erlauben, ohne jetzt so ein Vorgespräch im Kopf zu haben, das, was da eigentlich möglich ist, ich meine, das ist Wahnsinn, was wir eigentlich erschaffen können, wenn wir uns das selber gestatten.
Vor allen Dingen auch ohne, also ne, wir wollen immer Sicherheit oder Planbarkeit, habe ich auch alles nicht. Und ich mache es trotzdem. Genau, was soll mir passieren? Also es kann ja einfach nur auch eine weitere Erfahrung sein, um die ich reicher werde. Und ich glaube auch so sehr an den Spruch, was ist schlimmer? Unerfüllte Sehnsucht oder Reue, also das ist jetzt eher so auf Liebe bezogen, aber das glaube ich auch auf Sachen, die einem sonst auch an Herzen liegen. Wenn man so eine Idee hat und irgendwas ausprobieren möchte, sage ich immer, go for it. Also, und wenn man das nebenberuflich macht oder so wie ich, also ich mache es ja auch nebenberuflich, ich gebe ja auch nicht meine ganzen Sachen jetzt dafür auf. Im Gegenteil, ich sehe das einfach als weitere Ergänzung. Und einfach ja auch so ein bisschen als Frau auch nach vorne mal zu preschen und so breitschultrig zu sagen, ich bin jetzt Unternehmerin. Natürlich stehe ich neben mir und denke so, so halt mein Ball flach, ne? Aber nee, warum? Kein Mann würde sich so verhalten, ne? Jeder würde sagen, ich bin jetzt Gründer und CEO meiner Firma. Und das ist auch so was, was ich mir auch in den letzten Jahren durch meine Arbeit, auch durch immer feministische Themen, auch erstmal selber aneignen musste. Ich komme aus einer ganz anderen Generation, ne? Also wo es hieß nicht so laut und fall nicht auf und im Gegenteil, sich jetzt auch mal Präsenz zu zeigen und auch mal, selbst wenn das schief geht, vielleicht sprechen wir irgendwie in 2 Jahren wieder und es war ein Riesenflop, aber ich habe es gemacht und habe es groß angekündigt und das ist schon mal per se ein Gefühl, was einen absolut beflügelt.
Aber das ist ja auch das Thema mit den Krisen und den Rückschlägen, dass wir halt so selten darüber sprechen. Und warum denn, das ist ja dann auch schon wieder diese Bewertung zu scheitern und dann muss man es ganz leise machen, damit es nur ja niemand mitkriegt. Nee, also das ist ja auch dieses Fail again, fail better, dass man sich das erlaubt, einfach zu machen und daraus zu lernen und dann justieren und irgendwie anders zu machen. Und ich meine, wie viele Gründer, Gründerinnen haben beim ersten Mal jetzt vielleicht nicht go for it, einfach machen und dann die Erfahrung, auf die kommt es doch an und jetzt nicht auf die Bewertung von XYZ oder von einem selber, sondern auf die Lebenserfahrung in den Momenten.
Genau, und ich fange auch klein an. Ich glaube, man hat natürlich immer so eine Vorstellung, das muss jetzt alles groß und riesig und Millionen und weltweit berühmt und sowas. Wirklich, also ich glaube total an diese Mini-Steps. So habe ich zum Beispiel auch meine tägliche Yoga-Praxis etabliert oder gesundes Essen. Einfach jeden Tag ein kleines Schräubchen drehen und dann gucken, was passiert. Und im Endeffekt ist es dann wie ein großes Uhrwerk und irgendwann fängt es an zu laufen. Und das ist total meine Methode. Immer so Mini-Steps. Ich habe jetzt mein Logo, die Marke angemeldet. Der nächste Schritt ist der Notar. Und dann geht es langsam los. Also ich nehme mir da auch wirklich viel Zeit für und wie soll es auch anders funktionieren? Also keiner hat über Nacht ein Weltimperium geschaffen. Das ist auch zum Beispiel gar nicht mein Ziel so. Es ist auch für mich einfach ein Herzensprojekt, wo ich, wie gesagt, darauf Lust habe. Ich will jetzt nicht Millionärin werden. Das ist überhaupt nicht meine Motivation. Aber auch was du meinst, mit diesem, über diese Krisen zu sprechen, aber auch über diese Zwischenschritte, ne? Ich komme jetzt nicht wie Karl aus der Kiste und habe plötzlich eine riesen Fabrik in Brandenburg oder so, ne? Aber einfach mal ausprobieren und gucken, was so eine, wie sich so eine Idee entwickelt und auch so einen Entwicklungsprozess vielleicht auch mitzunehmen. Und ich glaube, das hat auch mal jemand gesagt, auf dem Weg zum Ziel muss man Spaß haben. Und das ist mir auch immer irgendwie nochmal bewusst geworden, ne? Dass der Weg schon Spaß machen muss. Nicht, dass da irgendwo am Ende der Wüste eine Oase ist, sondern der Weg muss schon richtig toll sein. Toll
Ja,
im Sinne von
man selber
ereignisreich.
eben, man selber sich erfahren, nicht wer möchte ich werden, sondern wer möchte ich sein, jetzt in diesem Moment, wie möchte ich mich fühlen, wie soll sich das für mich anfühlen, weil ich fühle das ja jeden Tag und ob ich mich dann in 10 Jahren so fühle, wie ich es mir jetzt denke und deswegen mache ich das, das ist ja auch Quatsch. Aber was du sagtest mit dem Yoga und der gesunden Ernährung, das ist ja so eine alltägliche Selbst Fürsorgeroutine in so kleinen Schritten, die dann ja auch wieder stärkt in Krisen oder in, ja nicht nur in Krisen, auch im Alltag. Hast du das für dich aufgebaut, um dich so zu stärken? Oder gibt es, anders gefragt, gibt es irgendwas, was du machst, um dir was Gutes zu tun? Oder was du tust, um dir was Gutes zu tun, wenn halt gerade so ein Rückschlag reingeflattert ist oder irgendwie eine Kritik oder was auch immer und du fühlst dich nicht gut und du bist gerade dabei, das quasi so einfach dem Raum zu geben und das, was machst du dann? Was macht Alexa von Heiden, wenn sie sich was Gutes tut?
Also ich habe auf jeden Fall ganz oft solche Momente, ne? Also es ist bei mir nicht, flutscht bei mir auch nicht jeden Tag ganz im Gegenteil. Abgesehen davon, dass ich diesen Gefühlen dann erstmal Raum gebe und auch dann erstmal schlecht gelaunt bin, ich bin auch manchmal echt zickig und wütend, ja, habe ich einfach gemerkt, dass für mich so kleine Rituale im Alltag erstmal dafür sorgen, dass es mir per se gut geht und ich per se auch das Gefühl habe, ah, ich habe mich auch um mich gekümmert. Das ist zum einen eben die Yoga-Routine und das gesunde, die gesunde Ernährung. Das klingt jetzt immer wie so ein Klischee und so. Tatsächlich geht es mir dann körperlich auch viel besser, ne? Die Verdauung funktioniert, mein Gehirn funktioniert. Ich esse zum Beispiel total viele Nüsse, wenn ich viel schreiben muss. Also ich höre da ein bisschen auch so auf meinen Körper, was der macht. Und ich wohne natürlich auch sehr schön an einem See und habe einfach auch gemerkt, wie selbst auch so ein 10-Minuten-Spaziergang am Abend oder am Morgen eine Runde Radfahren den Blick auf die Welt immer wieder verändert, ne? Ich mache dann zum Beispiel auch den Rechner aus, lege mein Handy weg und gehe raus und verorte mich dann oft in der Natur als Teil von einem großen Ganzen, ne? Ich sehe mich dann nicht mehr so als und mich meine Emotionen nicht mehr so isoliert in einem Raum, all diese Wut, sondern ich gehe raus und versuche wirklich so in alle Seiten erstmal abzugeben. Also für mich ist dieser Weg in die Natur, ich bin auch an einem Wald aufgewachsen als Kind, immer wieder so ein Rückzugsort. Also das habe ich auch zum Beispiel in meinem letzten Buch Mond und Regen beschrieben, wie ich in einem Wald bin. Ja, und mich dann als Teil des Universums, aber auch als Komma in der Weltgeschichte begreife, ne? Also das, was mir dann in dem Moment passiert und was so unglaublich ärgerlich und wichtig ist, das wird dann so ein bisschen weniger und kleiner. Und ich sehe dann auch ein bisschen, ja, entspannter auf die Sachen. Also für mich ist auf jeden Fall so ein Tapetenwechsel immer total wichtig, ein Raumwechsel, frische Luft, Bewegung. Ja, das hilft mir dann immer am allerbesten.
Das ist ein wunderschönes Abschlussbild und Abschlussworte. Ich habe eine letzte Frage. Ich mag das ja immer so gern, diesen Blick dann nach vorne oder zurück, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist eine alte, ganz weise, vom Leben geprägte Frau und schaust zurück auf dein Leben. Und schaust auch auf die schwierigste Phase, die dunkelsten Momente zurück und besuchst dich in dem Moment. Was würdest du dir sagen in dieser dunkelsten Stunde?
Ich bin erstmal auch ein Freund von jemandem in den Arm nehmen. Ich kann auch ganz gut, glaube ich, über körperliche Nähe und das Aushalten von einem Gefühl oder jemandem Raum zu geben, das glaube ich ist auch in so einem Moment wichtig. Ich würde erstmal den Arm um diese Frau legen und so ein bisschen streicheln. Und dann würde ich sagen, das ist okay, wie du dich jetzt fühlst. Und ich glaube mir, wenn ich dir sage, dass du das schaffst und dass du irgendwann darauf zurückblickst und weißt, warum das passiert ist und was es mit dir gemacht hat. Also, dass du gerade noch ein bisschen näher an dich rückst und noch mehr du wirst. Ist das zu kryptisch?
Nein, das ist wunderschön. Ich finde es wunderschön.
Ja. Das ist gerade du, würde ich ihr sagen.
Ja, ja. Toll.
Es und war... ich liebe dich, würde ich sagen.
Oh, schön. Ah, wie schön. Das werde ich mir auch auf jeden Fall mitnehmen. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich werde es auf jeden Fall mindestens einmal nochmal anhören. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben oder zuhören werden, auch was mitnehmen und dann in Krisen auf dich oder mich zukommen und sagen, Alexa, ich brauche gerade deine Unterstützung. Ich weiß gerade nicht weiter. Aber
das
vielleicht
das
reicht das ja auch schon, das so anzuhören und so ein bisschen Trost zu finden. Oder Hoffnung.
Genau, Hoffnung und auf jeden Fall auch zu wissen, ja, da gibt es Frauen, die ihre Geschichte erzählen und entweder ist es in einem meiner Bücher oder in einem deiner Podcasts zu hören, dass wir auf jeden Fall unsere Geschichten teilen. Und auch das, finde ich, trägt ja dazu bei, dass dieses Netz, was du beschrieben hast, sich verdichtet, ne? Also zu wissen, da sind Leute, die können genau nachempfinden, was ich gerade erlebt habe und die wissen, wie das ist. Und das ist ja oft auch schon ein Trost, ne? Zu wissen, jemand versteht die Gefühle, die man gerade hat, auch wenn sie ambivalent sind.
Ja. Einfach da sein, den Raum halten. Ja,
ja,
das stimmt.
Genau.
Ach, es war so schön, mit dir Zeit zu verbringen. Vielen, vielen Dank
ja,
und
danke
alles,
dir.
Alles Gute. Bis bald.
Bis bald.
Ja, das war ein abwechslungsreiches, buntes Gespräch mit Alexa, so vielfältig wie das Leben selbst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest sowohl so etwas wie Halt und Geborgenheit als auch Mutmachendes für dich daraus schöpfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf meiner Instagram-Seite deine Aha-Momente oder deinen Aha-Moment aus dieser Folge mit mir teilst. Und wenn diese Folge dir gefallen hat, dann abonniere gern die Sendung, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. Oder hinterlass mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder einen Kommentar. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn du mehr von Alexa erfahren möchtest oder mit ihr in Kontakt kommen möchtest, dann folge ihr auf Instagram oder informiere dich auf ihrer Website über ihre Projekte und Kooperationen. Die Links dazu, die findest du in den Shownotes. Oder kauf dir doch noch eins ihrer Bücher, zum Beispiel Mohn und Regen. Das habe ich sehr geliebt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Und zum Abschluss, aber jetzt auch wirklich zum Abschluss, habe ich noch ein Zitat von Oprah Winfrey rausgesucht aus ihrem Buch What I Know For Sure. Wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich Oprah schätze und dass ich sie oft zitiere. Also hier nun ein, wie ich finde, beflügelndes Zitat passend zu dieser Folge. All these experiences are your life's way of urging you to leave the past behind and make yourself whole. Oprah Winfrey.